dieses neue Jahr ist nicht einfach irgendein Jahr, sondern wir möchten, dass dieses Jahr besser ist als das vorige. Ich weiß nicht, ob du diese Gedanken nachempfinden kannst. Mir geht es eigentlich jedes Jahr so. Mir geht es auch jedes Jahr so, dass ich den Herrn frage, Herr, was ist dran für dieses kommende Jahr? Ich möchte nicht einfach in das kommende Jahr hineinschlittern, möchte es nicht einfach so über mich kommen lassen, sondern ich möchte vorbereitet sein. Ich möchte dem Ganzen einen Rahmen gegeben haben. Ich möchte eine Vorstellung davon haben, was Gott tun will und tun wird im nächsten Jahr. Es gibt ja immer wieder einmal prophetische Worte zu dem neuen Jahr oder schon über Jahre hinweg sogar. Zum Beispiel Kenneth Hagin hat kurz vor seinem Tod im Jahr 2003 hat er eine längere Weissagung gegeben, die einige Jahre, die dann kamen, umfasste. Nun, ich habe gestern diese Weissagung noch einmal teilweise gelesen und sie hörte auf eigentlich mit dem Jahr 2006. Und schon über das Jahr 2006 hat Kenneth Hagin nicht mehr sehr viel gesagt. Da hat es ihm, glaube ich, mehr oder weniger so ein bisschen die Sprache verschlagen. Wie dem auch sei, eine Weissagung eines Propheten muss nicht immer sehr detailliert sein. Es geht oft auch um eine Grundrichtung. Und ich dachte dann, nun, Kenneth Hagin hat aufgehört bei 2006. Was war mit 2007? Und was ist mit 2008? Und der Herr sprach leise, aber für mich hörbar zu mir, es gibt andere Propheten. Es gibt andere Propheten, die in der Nachfolge dieses Propheten stehen und die Dinge sagen können durch meinen Geist bezüglich dessen, was ich tun möchte in den kommenden Jahren. Und es ist an der Zeit, dass der Leib Christi aufsteht und aufwacht und solche Leute hervorkommen aus der Mitte des Leibes Christi, die wieder eine Stimme haben, wie Kenneth Hagin sie hatte, der viele vertraut haben, der viele gefolgt sind und so Wegweisung geben können für den ganzen Leib Christi oder zumindest für die Teile des Leibes, die diese Stimme eben akzeptieren. Das sind ja niemals alle, wie wir wissen. Ich bin davon überzeugt, dass dem so ist. Und ich sage nicht, dass ich im prophetischen Dienst stehe, aber ich kann die Stimme Gottes hören. Ich kann die Stimme des Geistes hören. Ich kann eins und eins zusammenzählen. Ich kann kombinieren. Und meistens ist das, was der Herr zu mir sagt bezüglich eines neuen Jahres, eine Art Horchen. Ein Horchen auf den Geist. Ein Horchen in den Geist hinein. Was kommt da? Was sehen andere? Was empfinden andere? Und dann wäge ich das ab und nehme das, was der Herr mir persönlich noch gesagt hat, dazu und kombiniere das Ganze zu einem Ganzen eben. Vor einigen Wochen habe ich für unseren Gebetsabend, der jeweils am Donnerstag ja stattfindet, Verse rausgesucht aus der Schrift, die sich mit dem Thema Jahr oder Jahre befassen. Jahre. Nun, wir stehen in der Mitte der Jahre. Wir stehen in der Mitte der Jahre. Vielleicht stehst du persönlich in deinem Leben in der Mitte der Jahre. Ich kann das von mir sagen, ja, mitten in den Jahren. Aber wir stehen ganz sicher auch inmitten des Flusses der Zeit, der immer noch am Fließen ist. Den Gott gegeben hat. Und der noch nicht zu Ende ist, sondern den wir nutzen können und nutzen müssen. Ich möchte aber diese Predigt beginnen mit einem Zitat zuerst, um euch ein bisschen, vielleicht auch mit mehreren, ich war jetzt schon mittendrin, jetzt nehme ich mich noch einmal ein bisschen zurück. Es ist von grundlegender Bedeutung, jedes Jahr mehr zu lernen als im Jahr davor. Das entspricht dem, was Katharina vorhin schon angedeutet hat. Du kannst das kommende Jahr zu einem Jahr des Lernens machen oder du kannst in dieses Jahr hineingehen, indem du denkst, ja komm, ich weiß doch eh schon alles. Was soll ich noch lernen müssen, sollen in diesem kommenden Jahr? Sehr viel, zum Beispiel, dass du nichts weißt. Ich weiß, dass ich nichts weiß, darum weiß ich. Das hat ein berühmter Philosoph gesagt. Dieses Zitat war von Peter Ustinov, Sir Peter Ustinov. Hat gelebt 1921 bis 2004, englischer Schriftsteller und Schauspieler. Hier noch eins, falls du dich fragst, was soll das Ganze überhaupt mit dem Jahreswechsel und so fort. Ich erwarte nicht allzu viel. Wenn's alte Jahr erfolgreich war, Mensch, freue dich aufs Neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht. Siehst du, es gibt immer eine zweite Chance. Gott möchte uns immer eine zweite Chance geben. Und ich glaube, dass dieses kommende Jahr in gewissem Sinne auch ein Jahr der zweiten Chancen sein könnte. Ein Jahr der Erneuerung, ein Jahr der Neuanfänge. Jemand hat gesagt, die Zahl Nummer 8 ist die Zahl des Neuen, der Neuanfänge. Das leitet sich davon ab, dass 7 die vollkommene, die göttliche Zahl ist, dass es 7 Zeitalter gibt in der Bibel. Gott rechnet in solchen Kategorien. Und das, was danach kommt, nämlich die Unendlichkeit, ist das Neue. Und du weißt ja, die flachgelegte 8 ist das Unendlichkeitszeichen. Nun, das bedeutet bitteschön nicht, dass wir nächstes Jahr in die Unendlichkeit gehen werden. Pastor Manfred hat nicht gesagt, Jesus kommt nächstes Jahr zurück. Aber es kann durchaus bedeuten, dass du im nächsten Jahr mehr von der Unendlichkeit in der Endlichkeit erfahren sollst und erfahren kannst als bisher. Mein Leitvers für diese Predigt ist eigentlich Habakkuk 3, Vers 2 und 3. Habakkuk 3, Vers 2 und 3. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen, sagt er. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es, inmitten der Jahre mache es offenbar. Nun, hier ist so eine prophetische Spannung darin, könnte man sagen. Und zwar sagt der Prophet, Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Mit anderen Worten, ich habe bereits gehört, was du tun möchtest. Ich habe es bereits gesehen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen, sagt er. Er hat es schon gesehen. Aber dann sagt er, inmitten der Jahre verwirkliche es, inmitten der Jahre mache es offenbar. Was ist hier die prophetische Spannung? Die prophetische Spannung ist die, dass der Prophet selbst es gehört hat und gesehen hat, aber er weiß, diejenigen, für die es auch gedacht ist, sie haben es noch nicht gehört und sie haben es noch nicht gesehen. Und deswegen ist sein Gebet an Gott, dass der Herr sein Werk verwirklichen soll, inmitten der Jahre es offenbar machen soll. Und das ist ein Gebet, das der Herr gerne hört, weil er genau das tun möchte. Er möchte, dass wir seine Botschaft nicht nur hören, dass wir sein Werk nicht nur visionär sehen, in prophetischer Schau, sondern er möchte, dass es in unserer Mitte verwirklicht wird. Und zwar inmitten der Jahre, solange noch Zeit ist. Weißt du, manche Christen, ich kenne einige Christen, die schieben das Gute, das sie erwarten, so weit hinaus, bis sie es nicht mehr erreichen können. Sie schieben es immer und immer und immer wieder hinaus. Wenn es im einen Jahr nicht geschehen ist, dann sagen sie, ja, dann wird es halt nächstes Jahr hoch. Wenn es im nächsten Jahr nicht kommt, dann wissen sie schon, ja, dann kommt es halt erst in 3 Jahren oder in 4 Jahren. Sie schieben das Gute immerfort hinaus. Sie haben nie diese Haltung, jetzt soll es geschehen, jetzt will ich, dass es geschieht, inmitten meiner Jahre soll es geschehen. Der Herr hat es verheißen, der Herr hat es versprochen, ich will, dass es so ist, für mich, ich nehme den Herrn bei seinem Wort. Und weißt du, das hat eine sehr persönliche und eine sehr allgemeine Ebene. Wie gesagt, inmitten deiner Jahre soll es geschehen, egal wie alt du bist. Es soll in deiner Lebenszeit eine Botschaft Gottes gehört werden unter den Nationen und ein Werk Gottes gesehen werden, wie es keine andere Generation vor dir gesehen hat. Und hier geht es um etwas, das Gott tun möchte und das Gott tun will. Man könnte auch sagen, dies ist ein Vers für Erweckung. Dies ist ein Vers, den wir in Anspruch nehmen können für Erweckung. Und der Herr möchte, dass wir Erweckung erfahren. Für uns persönlich, für unsere Gemeinden, für unser Volk, für unsere Nation, für unseren Kontinent. Wisst ihr, Europa braucht dringend Erweckung. Wann hatte Europa die letzte große Erweckung? Man könnte sagen, eine Erweckung von wirklich gewaltigen Ausmaßen war die Reformation. Und seitdem gab es punktuelle örtliche Erweckungen, ich will das nicht klein machen, aber es gab keine solchen gewaltigen, umwälzenden Erweckungen wie zum Beispiel in San Francisco an der Azusa Street Anfang des letzten Jahrhunderts. Das gab es nie mehr in Europa seit der Reformation. Und der Herr will, dass das anders wird. Der Herr will uns Erweckung in diesen, von diesen Ausmaßen geben, weil er möchte nicht, dass dieser Kontinent dem Antichristen anheimfällt, letzten Endes. Und wisst ihr, wir haben eine Aufgabe darin, wenn wir gleichgültig sind, wenn wir sagen, ja Herr, ich habe deine Botschaft vernommen, ich habe Herr dein Werk gesehen, so in der Geschichte habe ich es gesehen und in meinen Träumen stelle ich es mir vor. Aber, ja Herr, warte doch noch ein bisschen mit dem Verwirklichen. Warte doch bitte, bis ich bei dir bin, Herr, dass es mich nicht zu sehr aus meiner Bequemlichkeitszone rausreißt. Wenn wir so denken, dann beschneiden wir den Herrn in dem, was er tun möchte. Und nicht nur beschneiden wir den Herrn, wir beschneiden die Leute, denen das Werk auch gelten soll. Und wir beschneiden uns selbst, weil wir die Frucht nicht haben werden, die uns zugedacht ist an diesem Werk und von diesem Werk. Und weißt du, den größten Lohn im Himmel wirst du für das haben, was du in der Ernte Gottes getan hast. Wirst du für das bekommen, was du in der Ernte mitgearbeitet hast, indem du Menschen das Evangelium gebracht hast, in der einen oder anderen Form, nicht nur in der Evangelisation, sondern auch in der Erklärung des Evangeliums. Paulus sagt ganz am Anfang des Römerbriefes, ich sehne mich danach, zu euch zu kommen, um euch das Evangelium zu predigen. Ja, was meint er damit? Er schrieb an Gläubige. Er meinte damit nichts anderes als, ich möchte zu euch kommen und obwohl ihr schon gläubig seid, möchte ich euch das Evangelium noch genauer darlegen. Auch das ist Arbeit im Weinberg und das ist eine der Hauptaufgaben der Gemeinde, das Evangelium zu erklären, denen, die es schon angenommen haben. Vielleicht werden wir noch zu diesem Vers zurückkommen. 2. Petrus 3, Vers 8. Das ist die einzige neutestamentliche Stelle, die ich heute Morgen habe. Hier sagt Petrus, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das klingt im ersten Moment so, wie wenn ich all das, was ich gerade gesagt habe, wieder über den Haufen werfe und es relativiere. Hier steht doch ganz klar und deutlich, dass die Zeitrechnung oder das Zeitempfinden beim Herrn eben völlig anders ist als bei uns. Und dass es sehr wohl sein kann, dass der Herr unsere Generation einfach übergeht, weil wir eben gerade nicht in diesen 1000 Jahren leben, wo der Herr was tun möchte oder was auch immer du aus einem solchen Vers lesen kannst. In diesem Vers geht es eigentlich hauptsächlich darum, zu verstehen, dass Gott nicht dasselbe Zeitempfinden hat wie wir. Und das ist völlig klar, Amen. Wenn du einmal in der Ewigkeit sein wirst und diese Geschichte hier aus der Ewigkeitsperspektive betrachtest, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr verstehen, warum die Menschen hier so ungeduldig sein können. Du wirst es auch nicht mehr verstehen. Und ich höre hier den Herrn ein bisschen reden, auch zu mir selbst natürlich. Ich höre ihn reden, wie ich selber manchmal auch reden möchte. Nämlich, dass der Herr sagt, warte noch ein paar Jahre. Nun, wir möchten höchstens ein paar Tage warten, ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, aber ein paar Jahre? Hilfe! So lange kann doch niemand warten. Doch, du tust es ja schon die ganze Zeit. Du wartest ja schon seit Jahren auf bestimmte Dinge. Das bedeutet nicht, dass du keine Wünsche haben solltest und diese Wünsche festlegen kannst auf bestimmte Jahre, aber du musst verstehen, dass Gott eine andere Zeitrechnung hat. Und insbesondere auch nimm das als Trost, wenn etwas in einem Jahr nicht geschehen ist, dass es deswegen nicht vom Herrn sein muss. Und es kann sehr wohl vom Herrn sein, aber vielleicht hast du dich getäuscht in dem Zeitempfinden und in dem Zeitmaß, das der Herr hat. Aber halte daran fest, dass es inmitten deiner Jahre geschehen soll. Halte daran fest, dass es innerhalb nützlicher Frist geschehen soll. Nicht erst, wenn es dich nicht mehr interessiert. Nicht mehr, wenn du darauf verzichten kannst. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und wenn du diesen Vers liest und ein bisschen darüber nachdenkst, dann merkst du, das Ganze hat zwei Seiten. Es kann sein, dass du teilweise sehr lange auf Dinge warten musst, aber es kann auch sein, dass der Herr in einem Schuss den Segen von Jahren in dein Leben bringt. Denn 1000 Jahre sind bei ihm wie ein Tag, also kann er auch den Segen von 1000 Jahren in einen Tag verpacken. Das können wir daraus auch lesen. Und genau um das geht es heute in dieser Predigt. Wir wissen, dass Gott in Einheiten von Jahren denkt und handelt. Wisst ihr, obwohl Gott in der Ewigkeit ist und das Ganze aus der Ewigkeitsperspektive sieht, bringt er das Kunststück fertig, sich dennoch auf unsere Ebene zu begeben und unsere Ebene zu verstehen. Und ich denke, er kann das nicht zuletzt deswegen, weil er einen Vertreter geschickt hat, nämlich Jesus Christus, seinen eigenen Sohn, der sich in diesen Fluss der Zeit hineinbegeben hat und erfahren hat, was es bedeutet, zu warten und Jahre an sich vorbeiziehen zu lassen. Jesus musste 30 Jahre warten, bis sein Dienst auf dieser Erde begann. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus auch ab und zu mal gedacht hat, oh Herr, wann geht's endlich los mit meinem Dienst? Wann kommt endlich das Jahr, wo ich weiß, jetzt erfüllt sich Jesaja 61, dass das Gnadenjahr des Herrn angefangen hat für diese Menschen, die mir so sehr am Herz liegen und für die ich gekommen bin zu sterben. Dort weiß, was es bedeutet, in den Jahren zu sein. Dort handelt in Einheiten von Jahren, ist mein nächster Punkt. 2. Chronik 36, Vers 21. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele, viele Beispiele im Alten Testament, wo Gott Jahre oder ein bestimmtes Maß an Jahren festgelegt hat, um Dinge zu tun oder nach denen er Dinge tun wollte. 2. Chronik 36, 21. Damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. All die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Hier geht es um die Verbannung des Volkes Israel aus Israel nach Babylon. Aus diesen Worten können wir herauslesen, der Grund, warum sie vertrieben wurde, war eigentlich der, im übertragenen und wahrscheinlich auch im buchstäblichen Sinn, dass das Volk Israel dem Land die Sabbatruhe nicht gegönnt hat. Gemäß alttestamentlicher Regelung war es so, dass alle 7 Jahre ein Sabbatjahr einzulegen war, auch für das Land, für das Ackerland, ganz buchstäblich. Und hier sagt er, bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. Also 70 Jahre mussten verstreichen und genau nach 70 Jahren kehrten die Israeliten zurück aus Babylon, aus der Verbannung, in ihr eigenes Land. Bis 70 Jahre voll waren. Gott rechnet in solchen Kategorien. Wisse das und verstehe das. Gott interessiert sich für das Zeitmaß, mit dem du dich herumschlägst. Gott zählt die Minuten, er zählt die Stunden, er zählt die Tage. Er ist der Erschaffer dessen, was wir Zeit nennen. Und wir sehen das auch ganz unmittelbar in unserer eigenen geschichtlichen Erfahrung. Die DDR zum Beispiel als Staatsgebilde existierte von 1949 bis 1989, also genau 50 Jahre, fast auf den Tag genau. 40 Jahre. 40 Jahre. Okay, stimmt. 40 Jahre. Für die Mathematik habe ich meine Frau. Die hat Mathematik studiert, wie ihr wisst. Aber natürlich, es sind 40 Jahre. Auch 40 Jahre ist eine sehr symbolische Zahl. Und man könnte sagen, dass Gott es zugelassen hat oder sogar aktiv daran gewirkt hat, dass ein Teil von Deutschland abgetrennt wurde und unter einer falschen Herrschaft war für 40 Jahre als Strafe für ganz Deutschland für den Zweiten Weltkrieg, für diese Schuld. Nun, das ist nur eine mögliche Erklärung, eine mögliche Auslegung, aber es ergibt schon einen gewissen Sinn. Und ich sehe darin auch noch einen anderen Sinn, nämlich den, dass Gott ein Exempel statuieren wollte, auch noch in einer anderen Hinsicht, nämlich in folgender. Deutschland war 40 Jahre geteilt, der Westen, Westdeutschland, war genauso am Boden nach dem Krieg wie Ostdeutschland. Aber es kam unter einen anderen Einflussbereich. Die Amerikaner und die anderen alliierten Mächte halfen Westdeutschland wieder auf die Beine zu kommen. Mit dem System der freien Marktwirtschaft und des Kapitalismus, wenn du so willst. Der Osten von Deutschland geriet unter russische, sprich sozialistische Herrschaft, unter sozialistisches Gedankengut. Und du siehst hier beispielhaft, was diese beiden verschiedenen Systeme parallel nebeneinander her im selben Volk bewirkt haben. Schau dir die Bundesrepublik Deutschland an nach diesen 14 Jahren im Jahr 1989 und schau dir die ehemalige DDR an im Jahr 1989, ein Land, das runtergewirtschaftet ist, wo die Wirtschaft am Boden liegt und so weiter, neben einem Land, das hochgekommen ist, das das Wirtschaftswunder erlebt hat, das voll in der Konjunktur steht. Diese beiden Dinge siehst du beispielhaft nach 40 Jahren. Das Volk Israel wanderte auch 40 Jahre durch die Wüste. Also bitte verzeiht mir diesen kleinen Rechenfehler. Gott kann Segen kumulieren. Das ist mein nächster Punkt. In 3. Mose 25, Vers 21 sehen wir dieses Prinzip des Sabbatjahres. Hier sagt Gott, ich werde im sechsten Jahr meinen Segen für euch aufbieten, dass es den Ertrag für 3 Jahre bringt. Nun, das System funktionierte folgendermaßen. Nach 6 Jahren mussten die Israeliten ruhen. Sie durften keine Landarbeit machen, sie durften die Äcker nicht bestellen, sie mussten dem Land einen Sabbat gönnen. Eine Sabbatruhe gönnen. Sie konnten also in diesem Jahr nichts ernten, nichts säen, nichts tun. Wie sollte das funktionieren, mochten sie gesagt haben. Gott sagt zu ihnen, ich werde im 6. Jahr meinen Segen für euch aufbieten, dass es den Ertrag für 3 Jahre bringt. Stell dir das vor, in einem einzigen Jahr fand der Segen, fand die Ernte von 3 ganzen Jahren statt. Nämlich erstens kam die Ernte, die Frucht, der Segen für das eine Jahr hinein, nämlich das 6. Dann kam der Segen, die Frucht, die Ernte für das 7. Jahr und die Frucht, der Segen und die Ernte für das 8. Jahr, weil da fingen sie ja erst wieder an zu säen. Halleluja. Nun, damit meine ich nicht, dass wir ein Sabbatjahr einlegen müssen. Bitte versteht das richtig. Ich glaube, dass dieses alttestamentliche Prinzip in unserer Zeit und auch für die Gemeinde nicht einer praktischen Umsetzung bedarf. So, wir legen jetzt alle ein Jahr lang die Hände in den Schoß, mal schauen, was der Herr macht. Nein, ich denke nicht, dass es so funktioniert. Aber wir sehen hier etwas anderes, nämlich, dass Gott durchaus in der Lage ist, ein Jahr so mit Segen zu füllen, dass es nachher für 3 Jahre reicht. Oder für 2, besser gesagt. Siehst du, wie unser Gott denkt, wie unser Gott handelt, wie groß unser Gott ist, wie unser Gott ein Gott des Segens ist? Nun, was er für das Volk Israel tun konnte unter dem alten Bund, das kann er und wird er auch für sein Volk des neuen Bundes tun, nämlich die Gemeinde. Und du bist ein Teil der Gemeinde. Und Gott will solche Dinge auch für dich tun und er kann sie tun. Nämlich, dass er dir in einem Jahr den Segen von 3 Jahren gibt. Dann, eine meiner Lieblingsschriftstellen in diesem Zusammenhang, Joel 2, Vers 25. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben, mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Hier sehen wir dieses Prinzip, nämlich des kulminierten, des zusammengefassten Segens, par excellence. Wir sehen hier, dass Gott nicht nur in der Lage ist, den Segen von 3 Jahren in eines hineinzupacken, sondern er kann sogar ganze verlorene Jahre erstatten. Verlorene Jahre in Bezug auf das, was Gott eigentlich hätte tun können oder tun wollen für dich in einem bestimmten Jahr. Und wisst ihr, Hand aufs Herz, uns allen sind Jahre geraubt worden. Wenn du deine Vergangenheit anschaust, wenn ich meine Vergangenheit anschaue, uns allen sind Jahre geraubt worden. Natürlich nicht ohne eigenes Verschulden. Es braucht immer auch ein Stück eigenes Verschulden dazu, denn sonst geschieht das nicht einfach. Und wenn es nur deine Nachlässigkeit war, auf dem zu bestehen, was dir gehört, und das in Anspruch zu nehmen, was der Herr dir eigentlich geben wollte. Aber auch dann sind Jahre an dir vorbeigezogen und sind dir Jahre geraubt worden. Und der Herr sagt hier, dass er dir solche Jahre erstatten will. Jahre, die davon geprägt waren, dass die Heuschrecke ins Land kam, bildlich gesprochen, und dir die ganze Ernte abgefressen hat. Ich weiß nicht, ob du schon einmal Bilder gesehen hast von solchen Heuschreckenschwärmen, wie es sie im Nahen Osten eben gibt. Das sind dichte, graue bis fast schwarze Wolken von solchen Viechern. Ja, du kannst sie im Zoo, in jedem Zoo gibt es irgendwo ein paar. Sie sehen schon in dieser kleineren Ansammlung, sehen sie schrecklich aus und du möchtest nichts mit ihnen zu tun haben. Aber in der freien Wildbahn sozusagen tauchen sie in riesigen Heeren auf und kommen und fressen ein ganzes Feld ab, fressen ganze Ernten ab. In Amerika gibt es sie, glaube ich, auch. Stell dir das einmal vor. Hast du schon solche Jahre erlebt, wo einfach nichts klappen wollte? Du hast irgendetwas angepackt und es ging schief. Du hast irgendwo Geld investiert und es kam garantiert nichts zurück. Du hast irgendwo einen neuen Job angefangen, nur um nach 3 Monaten schon wieder die Kündigung in der Hand zu haben. Du hast ein neues Auto gekauft, nur um herauszufinden, dass es ein Montagsmodell war, wo nach einem halben Jahr der Motor fertig war. Hast du das erlebt? Ich habe solche Jahre erlebt. Deswegen kenne ich diesen Vers so gut. Ich hatte Jahre von Unsegen in meinem Leben und habe deswegen zum Herrn gesagt: Herr, ich weiß, ich habe zwar sowieso noch ein paar Jährchen zu leben, aber die, die der Feind mir geraubt hat, die will ich noch wieder dazu haben. Halleluja! Und üblicherweise funktioniert das nicht so, dass der Herr dein Leben entsprechend verlängert, sondern es funktioniert so, dass er diese Jahre nimmt, dass er ausrechnet, was dir in diesen Jahren alles verloren gegangen ist und dann diesen Segen zusammenpackt, ihn kulminiert und dir in 1 oder in 2 Jahren geballt wieder zukommen lässt.
Halleluja.
Nun, rechnest du damit? Rechnest du damit, dass der Herr solches tun kann? Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, mit dieser Art von Handeln Gottes zu rechnen. Wisst ihr, es ist sehr, sehr viel abhängig davon, mit was wir rechnen und mit was wir nicht rechnen. Sind wir gleichgültig? Stoßen wir am Silvesterabend aufs neue Jahr an und denken, oh, hoffentlich wird es nicht so schlimm wie letztes? Denk an dieses Zitat, was ich vorgelesen habe. Mensch, freue dich aufs Neue und war es schlecht, ja dann erst recht. Weil es ein besseres Jahr werden wird. Für dich, für die Gemeinde, für dieses Land, für diese Stadt. Es wird ein besseres Jahr werden. Wir wollen, dass es ein besseres Jahr wird. Wir nehmen die Verheißung Gottes dafür in Anspruch. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Alles so Fresszeug, ja. Also so gefräßige kleine Viecher, die fies irgendwo in die Ritzen reinkommen sogar noch und dir das sogar noch nehmen, was du eigentlich geschützt hattest. Nur der Feind ist so. Der Feind funktioniert so. Aber Gott möchte dir seinen Segen geben und die Jahre erstatten. Nun, was sagt das Wort Gottes, was einem in einem Jahr erstattet werden kann? Lass uns spezifisch werden. In 2. Mose 21, Vers 2 heißt es, und hier geht es wieder bezüglich um das Sabbatjahr, wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, also es gab damals eben ausländische Sklaven, ägyptische zum Beispiel oder hebräische, und die hebräischen hatten andere Rechte als die ägyptischen, soll er 6 Jahre dienen, im 7. aber soll er umsonst frei ausziehen. Was für eine soziale und sozial gerechte Regelung, könnte man sagen. Gott hat Vorsorge getroffen, wenn jemand, ein Hebräer, aus irgendeinem Grund verarmt war, sodass er sich praktisch in die Sklaverei verkaufen musste, wie es damals eben geschah, dann gab es diese Regelung, es würde nicht länger als 6 Jahre dauern. Egal, was du für einen Sklaven bezahlt hattest, nach 6 Jahren musstest du ihn freilassen, und zwar ohne, dass er irgendetwas dafür bezahlen musste. Man konnte sich ja auch jederzeit selbst eigentlich aus der Sklaverei wieder freikaufen, gegen eine entsprechende Summe, nur das hatten die meisten nicht. Es war selten möglich, nehme ich an, in dieser Zeit als Sklave so viel Geld zu verdienen und beiseite zu schaffen, dass man sich selbst freikaufen konnte. Und hier ist die soziale Regelung für alle, die das nicht geschafft haben oder auch gar nicht schaffen wollten. Sie würden nach 6 Jahren frei werden. Nun, was meine ich damit? Ich meine damit, dass Gott dir in einem Jahr die Freiheit geben kann von jahrelanger Abhängigkeit. Markus hat es vorhin gesagt und dafür gedankt, dass er seit 10 Jahren frei ist vom Kokain. Halleluja!
Halleluja.
Glory to God!
Halleluja.
Und wir haben Leute in der Gemeinde, die abhängig sind von anderen Stoffen und sie sollen frei werden im nächsten Jahr. Sie sollen frei werden. Gott möchte, dass sie frei werden. Egal was es sein mag, wovon du abhängig bist, sei es Alkohol, Drogen, Sex, Pornografie, Kaufsucht, Kaufrausch, was es auch immer sein mag, du sollst und du kannst frei werden in diesem nächsten Jahr. Nimm deine Freiheit in Anspruch. Sag, es ist ein Sabbatjahr, Teufel. Eigentlich hätte es schon lange Sabbatjahr sein sollen, ich habe es einfach mir nicht genommen, aber jetzt nehme ich es mir und du musst weichen. Mit all deinen Abhängigkeiten, mit all deinen Angeboten, du musst weichen, du hast in meinem Leben nichts mehr zu suchen. Ich bin frei. Jesus ist gekommen, um mich frei zu kaufen. Es ist Sabbatjahr, Teufel. Tut mir leid, ich kann mich dieses Jahr nicht beschäftigen mit deinen Abhängigkeiten. So einfach geht das. Das steht uns zu. Im siebten Jahr aber soll er umsonst frei ausziehen. Das heißt, du musst dich nicht anstrengen, du musst nichts bezahlen dafür. Es ist ein Werk der Gnade in deinem Leben. Dann der nächste Punkt. Was kann dir und soll dir noch wieder erstattet werden im Rahmen dieses kulminierten Segens? 3. Mose 25, Vers 28. Auch hier geht es wieder um das Sabbatjahr, beziehungsweise sogar um ein ganz bestimmtes Sabbatjahr. Und wenn seine Hand das Ausreichende nicht gefunden hat, um ihm zurückzuzahlen, dann soll das von ihm Verkaufte in der Hand dessen, der es kauft, bleiben, bis zum Jobeljahr. Das Jobeljahr war das 50. Jahr in einem Ablauf von normalen Jahren und Sabbatjahren. Und es war ein ganz besonderes Jahr. Und im Jobeljahr soll es frei ausgehen und er soll wieder zu seinem Eigentum kommen. Hier geht es um Land. Wenn du Land gekauft hast von jemandem, womöglich weil dieser derjenige bankrott gemacht hat, weil er kein Geld mehr hatte, um das Land zu halten oder es verkaufen musste, weil er finanziell nicht mehr flüssig war. Nach dem 49. Jahr fiel das Land an ihn zurück. Eigentum wurde zurückerstattet im Rahmen eines Jobeljahres. Nun, das ist, glaube ich, ein zweiter wichtiger Punkt, den Gott auch dir für dein Leben und in deiner Geschichte zuteil werden lassen möchte, nämlich, dass dir Eigentum zurückerstattet wird. Ich kann mich erinnern, wir haben eine Zeit lang parallel Listen geführt, meine Frau und ich, Listen darüber, wie viel wir verdient haben, wie viel wir davon gegeben haben an Zehnten und Opfern, aber auch Listen von Dingen, die uns geraubt worden waren. Und zwar geraubt, nicht jetzt durch einen Einbrecher, ihr versteht das schon richtig, sondern geraubt durch unvorhergesehene Vorkommnisse und Ereignisse, die uns die Pläne vereitelt haben, die uns einen Strich durch die Rechnung gemacht haben mit bestimmten Dingen. Das haben wir uns aufgeschrieben. Eigentum, das uns geraubt wurde. Autos, wir haben zum Beispiel während unserem Umzug von Berlin hierher, haben wir unser Auto verloren. Wir zogen um im Januar 1999, mitten im Winter. Und auf einmal, mitten in der Nacht, morgens um 3, kurz nach Nürnberg. Ich dachte schon, ja, geht ja alles super, oder? Obwohl die Straße verschneit war und Schneegestöber über die Straße ging, ließ es sich ganz gut fahren. Auf einmal kommen wir auf eine Eisfläche und ich konnte den Wagen nicht mehr halten. Und du weißt, was du tust, wenn du keinen Schleuderkurs gemacht hast und einfach auf eine Eisfläche kommst und es dir den Wagen wegzieht praktisch. Du weißt nicht, was du tun sollst. Du fängst an, wild dagegen zu lenken. Und es hilft nichts. Ja? Es hilft gar nichts. Du machst dadurch die Sache nur noch schlimmer. Wir drehten uns einmal um die eigene Achse und blieben auf der rechten Seite der Fahrbahn an der Leitplanke stehen. Und Gott sei Dank, dass wir nachts gefahren sind, denn wäre dasselbe am Tag bei größerem Verkehrsaufkommen geschehen, wäre ein Lastwagen in uns reingedonnert, sehr wahrscheinlich. Einige Meter hinter uns kamen Lastwagen, die uns wahrscheinlich einfach überrollt hätten, voll in uns reingedonnert wären. Aber das Auto hatten wir verloren. Wir hatten unser Leben preist dem Herrn. Das Auto hatten wir verloren. Und ich hatte noch 2 Wochen vorher eine komplett neue Sitzgarnitur in diesen alten Omega eingebaut. Das ist Eigentum, das mir geraubt wurde. Und ich werde irgendwann ein neues Auto haben, das all das ersetzt, was mir damals geraubt worden ist. Halleluja, darauf bestehe ich. Und zwar kein Opel Omega. sondern ein bisschen etwas Besseres. Ich meine, ein Omega ist kein schlechtes Auto, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Eigentum soll dir zurückerstattet werden. Und ich weiß, dass manchen von euch finanzielle Summen geraubt wurden über die letzten Jahre. Zum Teil große Summen. Was hindert dich daran, einen solchen Vers in Anspruch zu nehmen und zu sagen, Herr, dies ist das Jahr. Dies ist das Jahr der Wiederherstellung. Dies ist das Jahr des kulminierten Segens. Ich erwarte, dass Rückerstattung von Eigentum geschieht in diesem Jahr. Aber wieder, du musst es tun. Es steht geschrieben, aber du musst es in Anspruch nehmen. Wenn du es nicht in Anspruch nimmst, es zieht an dir vorbei. Der Teufel reibt sich die Hände und denkt, ja, ist ja gut, dass er es nicht merkt. Jahre des Segens stehen uns zu. Jesaja 37, Vers 30. Und dies soll dir das Zeichen sein, man wird in diesem Jahr den Nachwuchs der Ernte essen und im zweiten Jahr den Wildwuchs, aber im dritten Jahr sollt ihr säen und ernten, Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Mit anderen Worten, der Herr möchte uns ein Jahr und kommende Jahre geben, wo der ganze Kreislauf von Saat und Ernte in einem Jahr enthalten ist, und zwar im vollen Umfang und im vollen Segen. Der Herr möchte uns ein Jahr geben, wo wir uns nicht in der Mitte des Jahres fragen müssen, wie sollen wir das Jahr noch überstehen? Nein, sondern der Herr möchte, dass dieser Kreislauf von Saat und Ernte im nächsten Jahr vollumfänglich vorhanden ist. Eine weitere Stelle, 2. Mose 23, Vers 16. Ferner das Fest der Ernte, der Erstlinge vom Ertrag deiner Arbeit. Ich glaube, dass nächstes Jahr ein Jahr der Erstlinge sein wird, wo neue Dinge begonnen werden in dieser Gemeinde, wo neue Dinge anfangen sollen. Ein Jahr der Erneuerung und der Neuanfänge, mitten in den Jahren. Mitten in den Jahren soll und wird der Herr sein Werk uns sehen lassen. Sind wir bereit dazu? Sind wir bereit? Ich glaube, der Herr hat viele, viele Aufträge noch für diese Gemeinde. Viele, viele Aufträge für euch als Einzelne, für euch als Einzelpersonen. Nicht nur in Bezug auf die Gemeinde, sondern auch in eurem eigenen, privaten Leben. Der Herr möchte einen Neubeginn schenken, Erstlinge hervorbringen in deinem Leben und durch dich. Vom Ertrag deiner Arbeit, dessen, was du auf dem Feld säen wirst, und das Fest des Einsammelns am Ende des Jahres. Wenn du deinen Arbeitsertrag vom Feld einsammelst, das liebe ich besonders. Ich strecke mich immer aus, auch nach dem Ende des Jahres, und sage zum Herrn, Herr, wo ist die Ernte? Herr, gibt es eine Ernte dieses Jahr? Und eine Ernte, die wir dieses Jahr eingenommen haben, ist dieses Buch. Das ist für mich eine Ernte. Da habe ich gesät, daran habe ich gearbeitet. Das ist ein Ertrag dieses Jahres. Und wisst ihr, weil wir an diesem Buch als Gemeinde finanziell beteiligt sind, verdienen wir an diesem Buch den vollen Preis. Wir können die verkaufen, so viel wir wollen. Wir bezahlen nichts dafür, weil wir beteiligt waren an der Herstellung und am Vertrieb dieses Buches. Jedes Buch, das wir verkaufen, natürlich muss man es dann aufrechnen, das, was wir ausgegeben haben und das, was reinkommt. Aber es ist ein Segen. Und ich bin überzeugt davon, dass dieses Buch nicht nur für uns zu einem Segen wird. Das ist Ernte. Halleluja. Sogar grün. Amen. Ernte ist grün normalerweise. Was für eine Ernte werden wir nächstes Jahr einbringen können? Frag dich persönlich, was für eine Ernte erwarte ich am Ende des nächsten Jahres? Möchte ich mit vollen Händen, mit vollen Armen einsammeln können? Oder bin ich zufrieden, wenn es tröpfchenweise kommt? Was möchtest du für eine Ernte haben? Möchtest du in die Vollen gehen können am Ende des nächsten Jahres? Das ist es, was das Wort Gottes dir verspricht, dir verheißt. Und Gott möchte, dass wir anfangen, in diesen Dimensionen zu denken. Wir sollen am Ende des nächsten Jahres ein Fest der Ernte feiern können, dass es sich gelohnt hat. Zum Schluss möchte ich noch einen Vers ein bisschen mit euch anschauen, der uns zeigt, was wir tun müssen, damit das nächste Jahr nicht wieder ein Jahr ist wie jedes andere. 1. Könige 17, Vers 1. Hier ist die Rede von Elia. Und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, dem bösen König Israels zur damaligen Zeit, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, Wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Nun, der Zusammenhang hier ist, wie wir wissen, ein negativer. Elia ging einfach zu diesem König hin und hat gesagt, du, die nächsten 3 Jahre wird es nicht regnen, wird es kein Tau geben, es wird eine grosse Hungersnot kommen, es sei denn, ich sage, dass es anders ist. Ja, und das war ein Strafgericht Gottes über Israel für die Gottlosigkeiten Ahabs und seiner Familie und demzufolge auch des Volkes. Aber es ist auch ein allgemeines Prinzip hier drin verankert, das wir uns unbedingt merken müssen und das wir unbedingt verstehen müssen. Nämlich das Prinzip der Autorität des Gläubigen in Bezug auf das, was geschieht oder nicht. Was kann geschehen nächstes Jahr? Es kann alles geschehen, aber es geschieht auf dein Wort. Es geschieht auf dein Wort. Und es muss auf dein Wort geschehen. Du hast die Vollmacht, durch deine Worte den Segen Gottes freizusetzen oder ihn zu binden. Und wenn du jetzt schon anfängst und morgen den ganzen Tag damit verbringst, schon zu lästern über das Jahr 2008, dann glaube bitte nicht, dass das Jahr irgendwie anders sein wird als die letzten 10 schlimmen. Aber wenn du heute spätestens damit beginnst, Segen auszusprechen über dieses neue Jahr. Wenn du heute damit beginnst, deine Autorität wahrzunehmen und zu wissen, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Und wer sie liebt, die Zunge, wird ihre Frucht essen. Dann wirst du anders reden über das Jahr, das kommt. Du wirst nicht sagen, ja, wie sollen wir in diesem Jahr wieder über die Runden kommen? Die Steuern werden immer teurer. Wir brauchen ein neues Auto, wir brauchen neue Möbel, die Kinder brauchen neue Kleider, etc. Wie sollen wir über die Runden kommen? Wir werden wahrscheinlich keinen Urlaub machen können nächstes Jahr. Rechne mit dem Übernatürlichen. Rechne damit, dass der Herr den Segen kulminiert zu dir hin, in diesem Jahr. Und sprich entsprechend. Sprich das aus, was du glaubst. Und lass es das Positive sein, dass du aufgrund des Wortes Gottes verstanden hast. Wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort, soll es Tau und Regen geben nächstes Jahr? Seht ihr, Tau und Regen ist ein Bild dafür, was das Land fruchtbar macht. Du kannst das fruchtbarste Land nehmen, wenn da kein Tau und kein Regen ist, kannst du es besät haben mit dem kostbarsten Samen. Es wird nichts entstehen. Was wir brauchen, ist Tau und Regen. Ich musste mich an der eigenen Nase nehmen, dieses Jahr ein paar Mal, bezüglich dessen, was ich über dieses Land ausspreche, über dieses Land und seine Bevölkerung. Ich musste mich an der Nase nehmen. Und er hat mir gesagt, fang an, den Segen auszusprechen. Fang an, den Tau und den Regen zu rufen. Fang an, mit dem Übernatürlichen zu rechnen in Bezug auf das, was du ausgesät hast. Wisst ihr, das Wort Gottes als der Same, den wir gesät haben, es wird nur dann aufgehen, wenn Gottes übernatürlicher Regen dazukommt, um das Ganze zu bewässern, zu benetzen und fruchtbar zu machen. Und das ist das, der Teil, den wir nicht selbst tun können, aber wir können ihn durch unsere Worte initiieren. Wir können ihn durch unsere Worte hervorbringen, anziehen, erlangen. Den Tau und den Regen. Und das gilt sowohl für dein persönliches Leben, als auch für das geistliche Leben der ganzen Nation. Möchten wir das erfahren, was Habakuk gesagt hat? In Habakuk 3, Vers 2 und 3. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mache es offenbar. Und dann in Vers 3 heißt es, seine Hoheit bedeckt die Himmel und sein Ruhm erfüllt die Erde. Und mein Gebet ist es, dass sein Ruhm deine Erde bedecken möge im Jahr 2008. Dass sein Ruhm sichtbar werde auf dieser Erde hier, die die Gemeinde ist, auf dieser Erde da, die Schaffhausen bedeutet, und auf dieser Erde, die die Schweiz bedeutet, und auf der noch größeren Erde, die Europa ist, der Ruhm Gottes soll hervorkommen in diesem Jahr. Seine Hoheit bedeckt die Himmel so oder so, aber sein Ruhm soll auch die Erde bedecken. Halleluja. Und dein persönliches Leben, damit beginnt es. Das ist der kleinste Kreis, den Gott gegeben hat, um den Segen auszubreiten. Amen.
Amen.
Amen. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich möchte, dass wir genau das tun, was wir im letzten Vers gesehen haben, nämlich, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und wenn du heute Morgen sprichst in Bezug auf das neue Jahr, dann denke nicht, Hörle, machen wir halt mal wieder ein Bekenntnis. Und du machst widerwillig mit und denkst, ja, bei diesem Bekennen, da war ich mir ja noch nie so richtig sicher, ob das wirklich biblisch ist, ob der Herr das wirklich möchte. Hier hast du es wieder gesehen. Und du siehst es überall im Wort. Sprüche 18. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Markus 11, 23 und 24. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spricht, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden, was auch immer er sagt. Dieses Prinzip zieht sich durchs Wort Gottes. Also, lasst uns sprechen. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für das kostbare Jahr, für das kostbare Jahr, das jetzt zu Ende geht. Das jetzt zu Ende geht. Wir danken dir für allen Segen. Wir danken dir für allen Segen. Wir danken dir für die Ernte. Wir danken dir für die Ernte, die wir einnehmen konnten. Die wir einnehmen konnten. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für Tau und für Regen. Wir danken dir für Tau und für Regen, den du hast gegeben. Den du hast gegeben. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für diese Botschaft. Für diese Botschaft, dass du uns den Segen im Übermaß geben willst. Dass du uns den Segen im Übermaß geben willst. Und dass du das nächste Jahr, das Jahr 2008, einen geballten Segen geben willst. Einen zusammengefassten Segen. Dass du ganze Jahre erstatten willst. Dass das Jahr so überfließend ist. Dass ich am Ende des Jahres, ein Freudenfest feiern kann. Über die wunderbare Ernte, dieses Jahres. Vater, und ich lege mich heute fest, nicht schlecht zu reden über dieses Jahr. Nicht schlecht zu reden über mein Leben, sondern das Beste zu erwarten. Und das Beste auszusprechen. Amen. Amen. Halleluja.